Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Kopfmonster. Du hörst die 7. Folge und heute habe ich die liebe Miriam von Peace Starts With You zum Interview da. Wir haben über das Thema Psychotherapie und den Ablauf einer Therapie gesprochen. Und als Therapeutin Ausbildung mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und mentale Gesundheit ist sie die erste Expertin in meinem Podcast. Hallo liebe Miriam, ich habe dich heute zu meinem Podcast eingeladen, das Kopfmonster, und du bist Expertin für das Thema Psychotherapie. Und heute werden wir darüber sprechen, ja, wer du eigentlich bist und wie eine Psychotherapie abläuft und über deine Schwerpunkte in deiner Ausbildung. Und dafür habe ich dich heute eingeladen und ich würde mich total freuen, wenn du dich unseren Gästen vorstellst. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du, wer bist du und wo kommst du her?
Ja, hallo liebe Lian, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Mein Name ist Miriam, ich komme aus Wien und studiere auch in Wien und mache hier die Psychotherapieausbildung und werde mich vermutlich in Zukunft für die systemische Familientherapie entscheiden. In Österreich ist es nämlich so, dass man die ersten 2 Jahre quasi das Grundwissen über Psychotherapie an die Hand bekommt und sich erst dann für eine Psychotherapierichtung entscheidet. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und genau, parallel dazu mache ich einen Instagram-Account zu den Themen Psychotherapie und positive Psychologie und versuche da Tipps und Informationen rund ums Thema mentale Gesundheit und glücklich Leben einfach weiterzugeben an euch.
Okay, sehr spannend. Wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt und da postest du ja schon sehr, sehr viel zur positiven Psychologie und alles, was mentale Gesundheit angeht, und gibst ja auch sehr viele wertvolle Tipps, wie man mit so etwas umgehen kann. Du hast jetzt gerade dein Studium angesprochen. Studierst du denn auch in dem Bereich oder läuft die Psychotherapieausbildung nebenbei?
Ja, also ich habe eigentlich was ganz anderes studiert, und zwar Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften. Es ist jetzt so, dass ich jetzt nur mit der Psychotherapieausbildung mache, also ich habe die Studien abgeschlossen, aber sie ist trotzdem an der Uni. Also es ist ein Universitätslehrgang und läuft nicht unter einem normalen Studium, aber es ist halt trotzdem an der Uni sozusagen.
Okay, und wie lange geht die Ausbildung insgesamt?
Also ungefähr 6 bis 10 Jahre. Das ist sehr stark davon abhängig, ob man nebenbei arbeitet, beziehungsweise wie viele Stunden man daneben arbeitet, ist das sehr individuell. Aber so ein Minimum an 6 Jahren muss man schon ungefähr einberechnen.
Okay, also das ist natürlich nochmal ganz anders als in Deutschland, wo man ja erst Psychologie studieren muss und dann die Ausbildung macht. Bei euch läuft das Ganze dann praktischer ab oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Genau, ja. Also bei uns ist es halt so, dass man eigentlich, wenn man die Matura hat, immer in die Psychotherapieausbildung einsteigen kann. Allerdings, wenn man jetzt Psychologie oder Pädagogik oder Medizin oder so studiert hat, also quasi einen Quellberuf mitbringt, dann kann man sich sehr viel anrechnen lassen und spart sich dann natürlich die ganzen Einführungskurse über Medizin, Psychologie und Co. Und wir haben halt sehr viel vorgeschriebene Praktikumszeiten. Also wir haben sehr viele Stunden, die wir halt praktisch, wie du gerade gesagt hast, investieren müssen, um ja halt einfach ins Feld reinzukommen und sich da schon das Wissen anzueignen. Genau.
Ja, ist natürlich total sinnvoll, das Ganze auch schon sehr praktisch auszulegen, da man ja einfach immer mit Menschen im direkten Bezug auch zusammenarbeitet. Erzähl uns doch mal, wie bist du darauf gekommen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, nach deinem ersten Studium noch die Ausbildung als Psychotherapeutin zu machen und nochmal diesen langen Weg sozusagen einzuschlagen?
Ja, genau, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe ja gerade erzählt, dass ich eigentlich aus einem wirtschaftlichen beziehungsweise eher so politikwissenschaftlichen Bereich komme. Ich muss aber dazu sagen, dass ich eigentlich schon immer etwas im Sozialbereich machen wollte. Da hat mir ganz einfach der Mut gefehlt und ja, konnte ich mich irgendwie nie so richtig dafür entscheiden, obwohl ich eigentlich immer schon wusste, dass es das ist, was ich machen möchte. Habe dann aber im Studium halt auch total gemerkt, dass ich da einfach, ja, dass ich da einfach nicht reinpasse, dass ich mich da nicht wohlfühle, auch bei den ganzen praktischen Erfahrungen. hatte ich immer dieses Gefühl, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht und war eigentlich immer viel mehr interessiert daran, Menschen im direkten Austausch helfen zu können, und das hat mir immer gefehlt. Und ja, deshalb habe ich mich dann nach meinem Studium doch noch dazu entschieden, habe gesagt, gut, das habe ich jetzt durchgezogen, aber eigentlich, warum nicht jetzt noch starten, wenn das so sehr mein Traum und mein Wunsch ist. Ja, und habe mich dann letztes Jahr dafür entschieden, mit der Psychotherapieausbildung einfach noch anzufangen, und bereue es bis heute nicht.
Ja, total schön und auch sehr mutig, dass du das so entschieden hast und auch das ja so ein bisschen bei Instagram auch vorlebst, dass man ja für sich selbst einstehen muss und auf sein Bauchgefühl hören soll, wenn sich etwas richtig anfühlt. Wir haben ja jetzt eben schon gesagt, du kommst aus Österreich und ich aus Deutschland. Das heißt, die Therapie läuft in manchen Dingen etwas anders, aber bei vielen Bereichen gibt es ja auch Parallelen. Wie ist es denn bei euch oder allgemein, wie läuft eine Therapie ab und für wen ist es sinnvoll, zu einer Therapie zu gehen?
Ja, also sinnvoll ist es auf jeden Fall dann, wenn die eigenen Gedanken, Gefühle oder das Verhalten einen in irgendeiner Art und Weise negativ beeinträchtigt, wenn es wirklich Einfluss auf die Lebensqualität hat im negativen Sinne. Manchmal kann es aber auch so sein, dass Therapie sinnvoll ist, wenn man selbst gar keine Symptome wahrnimmt, aber dafür die Umgebung diese Symptome stark wahrnimmt. Also das wäre jetzt zum Beispiel im Fall von Sucht manchmal der Fall oder auch bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel kann das sein, dass dann die Angehörigen oder das Umfeld einen da ein bisschen auch dazu ermutigt, schön ausgedrückt, in Psychotherapie zu gehen, und auch da kann es sehr sinnvoll sein. Es ist natürlich schwierig, das an so klaren Indikatoren festzumachen, wann passt Psychotherapie, wann nicht. Aber ich möchte trotzdem versuchen, ein paar Merkmale aufzuzählen, an denen man vielleicht erkennen kann, dass es ganz sinnvoll wäre oder dass es gut passen würde, in Psychotherapie zu gehen. Weil man sich ja da auch oft sehr unsicher ist. Da kommen ja auch oft so viele Gedanken, so ja, reicht das überhaupt aus? Geht es mir schlecht genug oder so? Genau. Und deshalb möchte ich euch auch dazu ermutigen und euch da ein paar Beispiele geben. Also was zum Beispiel sein kann, ist, dass man schon ganz viele Ärzte abgeklappert hat, weil man irgendwelche Schmerzen hat. Und kein Arzt, keine Ärztin kann einem irgendwie eine Erklärung dafür geben. Kein medizinischer Befund reicht da irgendwie aus, aber man verspürt die Schmerzen trotzdem. Das ist ein ganz, ganz häufiger Grund, um in Psychotherapie zu gehen, der auch sehr, sehr sinnvoll ist. Oder wenn man ohne ersichtlichen Grund Ängste hat, rasende Herzklopfen, Angst zum Beispiel auch zu sterben oder Angst, eine Krankheit zu bekommen oder solche Dinge oder generell Ängste, die einen irgendwie belasten oder einschränken. Oder wenn man zum Beispiel Gedanken hat, über die man einfach mit gar niemandem sprechen möchte, zum Beispiel in Bezug auf Scham oder Schuldgefühle oder Hassgefühle oder Rachegefühle oder irgend solche Sachen. Einfach Dinge, die man sich so nicht aussprechen traut. Oder wenn man sich antriebslos und lustlos erschöpft fühlt oder niedergeschlagen oder ganz einfach traurig ist oder sich in einer Umbruchssituation befindet, dann kann das auch sehr, sehr hilfreich sein. Und es gibt natürlich auch Dinge wie Zwänge, Süchte, Probleme in der Sexualität und solche Dinge. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, es muss nicht immer total schlimm gleich sein für einen individuell persönlich. Also es kann auch sein, dass man einfach sagt, gut, ich habe eine gewisse Entscheidung zu treffen und ich bin mir nicht sicher, wie ich sie treffen soll und ich grübel die ganze Zeit und weiß irgendwie nicht, was ich machen soll, A oder B oder doch C. Auch bei solchen Dingen kann zum Beispiel eine Psychotherapie was bringen. Oder wenn man einfach sagt, ich kann meine eigenen Fähigkeiten nicht richtig ausschöpfen, obwohl ich weiß, dass sie irgendwie da sind und ich würde so gern mehr aus mir rausgehen oder so. Auch bei solchen Dingen würde ich auf jeden Fall eine Psychotherapie empfehlen und kann einem sehr helfen.
Ja, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele Dinge genannt, vor allem auch viele Dinge, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Aber es ist ja schon so, dass der Wunsch oder die Entscheidung auch immer von einem selbst kommen muss, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist man braucht auf jeden Fall die eigene Motivation. Also das ist ganz wichtig, wenn jetzt, so wie ich vorher gesagt habe, dass es nur von Angehörigen kommt quasi und man selbst überhaupt nicht einsieht, warum man gehen sollte oder was das bringen sollte, dann, ja, dann wird es auch nichts bringen und dann wird es auch nichts helfen, weil im Endeffekt ist man trotzdem für sich selbst verantwortlich und da sitzt auch nicht plötzlich ein Therapeut und eine Therapeutin und sagt zwei Sätze und es geht einem wieder gut, sondern man muss ja selbst an sich arbeiten und man muss ja selbst dafür offen und bereit sein. Also da hast du recht, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, also der Mut und der Wille zur Veränderung muss auf jeden Fall da sein, um das Ganze halt erfolgreich zu meistern, könnte man so sagen.
Genau. Genau. Auch wenn es natürlich okay ist, wenn der ab und zu mal ein bisschen sinkt wieder, oder das ist natürlich auch nicht so ein linearer Prozess, das ist klar, manchmal ist es weniger, manchmal denkt man sich, oh Gott, soll ich wirklich noch weitergehen, hilft es mir wirklich, oder ja, es geht einem halt gerade einfach so schlecht, dass man sich denkt, man schafft es jetzt nicht, auch das ist vollkommen okay, es ist nur im Endeffekt wichtig, dran zu bleiben und weiterzumachen.
Ja, es ist ja total wichtig zu sehen, dass es ein Prozess ist und dass es da ja auch Hochs und Tiefs gibt. Dafür macht man ja auch die Therapie, um auch ja herauszufinden, warum geht es mir jetzt so, wie es mir gerade geht und was kann ich für Stellschrauben ja irgendwie daran verändern, damit es besser wird.
Genau.
Ja, und wenn ich mich jetzt entschieden habe, ja okay, ich traue mich, ich möchte eine Therapie machen, der Wunsch ist da, wie ist das dann? Wie komme ich dann an einen Termin beim Therapeuten?
Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass das länderspezifisch recht unterschiedlich geregelt ist. Nachdem ich aus Österreich komme, möchte ich es jetzt mal plakativ einfach so ein bisschen für Österreich erklären, wie es funktioniert. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Es ist nämlich so, dass man kann sich grundsätzlich den Therapeuten oder die Therapeutin frei auswählen. Also es gibt da eine Seite, die nennt sich PsyOnline, psyonline.at. Mhm. Und da sind alle Therapeuten und Therapeutinnen aufgelistet, nach Schwerpunkten, nach Ort, nach Geschlecht und so weiter. Also da kann man ziemlich genau suchen, was für einen passt und kann sich grundsätzlich an jeden wenden. Das Wichtige dabei ist zu beachten, wie das ist, ob die Therapeutin oder der Therapeut eine Kassenzulassung hat. Wenn nämlich nicht, muss man die Stunde zu 100% privat finanzieren, auch wenn man eine Diagnose gestellt bekommt. Also wenn man das Geld von der Krankenkasse in Anspruch nehmen möchte, dann muss man darauf achten, dass die oder derjenige eine Kassenzulassung hat. Und was noch wichtig ist, ist, dass man vom Hausarzt oder der Hausärztin keine Überweisung, aber es ist so ein gelber Zettel, wo halt oben steht, dass psychotherapeutische Behandlung empfohlen wird. Den braucht man für die Einreichung bei der Krankenkasse. Das heißt, meine Empfehlung wäre, Step 1, mal zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen und kurz schildern, was das Problem ist. Mir ist auch bewusst, dass allein das schon manchmal sehr viel verlangt sein kann und sehr schwierig. Ich meine, besonders in ländlichen Gebieten ist das ja oft so, dass man da einen Vertrauenshausarzt oder eine Vertrauenshausärztin hat, immer zu der geht oder ihm geht und sich da vielleicht auch gar nicht so öffnen möchte oder sich denkt, ja, da gehe ich ja noch mein Leben lang hin und was denkt der oder die jetzt? Und vielleicht ist der befreundet mit jemandem, den ich kenne und erzählt da irgendwas oder Sonstiges. Es ist auf keinen Fall einfach und es ist da schon die Hemmschwelle oft recht hoch, dass man überhaupt diesen Schritt macht. Aber es ist halt einfach super wichtig. Es ist einfach super wichtig, dass man sich da überwindet und dass man sich traut. Und es ist wirklich der erste Schritt schon in die richtige Richtung, dass man einfach mal zu seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin geht. Genau, dann hat man diesen gelben Zettel und dann kann man mit dem eben sich irgendeinen Therapeuten oder irgendeine Therapeutin aussuchen, am besten mit Kassenzulassung, wenn man eben was zurückbekommen möchte, und dann mit der Person einfach Kontakt aufnehmen. Meistens ist auf der Website sind unterschiedliche Kontaktoptionen schon angegeben, man kann eine E-Mail schreiben, man kann anrufen. Ja, oft ist das so, dass sich der oder diejenige dann persönlich bei einem meldet, also meistens anruft und ganz kurz abgeklärt wird, worum geht's, welcher Termin wird sich für uns beide anbieten, dass wir uns einmal ein Erstgespräch vereinbaren. Ja, genau, so läuft das ungefähr ab.
Okay, ja, also in Deutschland ist das relativ ähnlich. Also ich habe ja auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Da muss man auch zuerst zum Allgemeinmediziner gehen und der gibt einem natürlich dann die Bescheinigung. Wir haben dann halt nicht dieses Online-Portal, sondern man ruft dann bei der Krankenkasse an und ja, teilt der Krankenkasse mit, dass man gerne eine Therapie machen möchte. Und die Krankenkasse fragt dann, okay, wo wohnen Sie denn, wo sind Sie lokalisiert, und sucht einen dann ein paar Therapeuten aus. Und da kann man dann anrufen und auch schauen, okay, was haben die für Schwerpunkte. Und in Deutschland ist es schon so, dass man relativ lang meistens auf so einen Termin warten muss, ungefähr, ja, meistens so ein halbes Jahr. Genau, und man kann dann in der Regel, zahlt die Krankenkasse das auch. Es gibt natürlich auch Therapeuten, da muss man es selbst bezahlen. Da sind die Kosten je nachdem für die Stunde halt so circa 50 bis 150 Euro. Aber meistens zahlt die Krankenkasse, und bewilligt werden halt auch zuerst bis zu 8 Probesitzungen. Also man kann den Therapeuten sozusagen ja ausprobieren, passt der zu mir, fühle ich mich wohl, und kennenlernen. Und wenn man nach den 8 Sitzungen sagt, nee, das passt vielleicht doch nicht, dann darf man sich auf jeden Fall auch nochmal einen anderen Therapeuten suchen. Ja, bei euch ist es ja ein bisschen anders mit der Finanzierung.
Ja, genau. Also bei uns ist es halt so, dass es sehr wenige vollfinanzierte Psychotherapieplätze gibt. Also das Kontingent ist wirklich sehr gering in Österreich. Dafür ist es halt relativ einfach, einen gewissen Anteil der Stunde zurückzubekommen. Also beispielsweise, ich zahle zum Beispiel 80 Euro pro Stunde für eine Psychotherapieeinheit und bekomme dann zwischen 28 und 40 Euro zurück. Das kommt darauf an, wo ich versichert bin. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich eine Diagnose gestellt bekommen habe. Genau, und da gibt es natürlich auch, das ist jetzt auch nicht unbegrenzt, sondern die Kasse schaut sich dann die Diagnose an, da füllt man gemeinsam mit der Therapeutin und dem Therapeuten ein Formular aus und die Kasse beurteilt dann, wie viele Stunden genehmigt werden.
Okay. Genau. Und also hauptsächlich ist es bei euch in Österreich schon so, dass man eher als Selbstzahler so eine Therapie bezahlen muss, richtig?
Ja, genau. Genau, also entweder eben zu 100% oder man kriegt eben einen gewissen Teil zurück. Ja. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Option, eine günstigere Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, indem man sich einfach einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht, die in Ausbildung unter Supervision ist, so wird das genannt. Und da kosten die Stunden ganz einfach meistens weniger, so zwischen 50 und 70 Euro. Was dann schon einen erheblichen Unterschied machen kann, weil jetzt bei fertigen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ist der Preis meistens schon über 70 Euro, also das ist dann eher schon so um die 80, 90, 100 aufwärts. Genau, so kann man sich auch auf jeden Fall Hilfe holen, wenn es nicht so einfach ist mit der Finanzierung.
Ja, total spannend, also dass es die Möglichkeit auch gibt. Wichtig noch zu sagen, also in Deutschland ist es so, dass die Kasse meistens die Kosten für die ersten 25 Sitzungen übernimmt und danach wird halt geschaut, okay, wie hat die Person sich entwickelt und wird eine weitere Bewilligung noch von dem Therapeuten eingereicht oder nicht. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied in Deutschland.
Ja, wobei das ja auch immer stark von der psychotherapeutischen Richtung abhängig ist, weil zum Beispiel in der Verhaltenstherapie braucht man ja meist weniger Stunden als zum Beispiel in der tiefenpsychologischen Schule. Und ja, da ist natürlich dann auch ein ganz anderes absehbares Kontingent sozusagen.
Ja, lass uns doch gleich nochmal auf die Unterschiede auch zwischen den einzelnen Therapieformen gehen. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, dass ich diese Therapie machen will, wie läuft denn so ein erstes Gespräch in einer Therapiesitzung für gewöhnlich ab?
Also grundsätzlich ist es so, dass das Erstgespräch einmal dem gegenseitigen Kennenlernen dient. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem, warum ist der Klient, die Klientin überhaupt hier? Gibt es einen konkreten Anlass? Ziemlich sicher ja, über den wird gesprochen. Was gibt es auch für Erwartungen und Vorstellungen an die Therapie? Es werden auch oft gemeinsame Therapieziele vereinbart, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite kann man sich auch erwarten, dass der Therapeut bzw. die Therapeutin dann selbst eine Einschätzung gibt von den Behandlungsmöglichkeiten, dass die oder derjenige auch selbst sagt, ob sie sich das zutraut, selbst diese Aufgabe zu übernehmen oder lieber an einen anderen Experten, Expertin verweist, wenn das zum Beispiel einfach nicht die eigenen Schwerpunkte sind. Auch das kommt vor. Mit welcher Dauer auch ungefähr zu rechnen ist, wie hoch das Honorar ist, wie der Bezahlmodus funktioniert. Also diese ganzen Rahmenbedingungen muss man mal so ein bisschen abklären. Auch wie das eben mit der Kassenfinanzierung funktioniert. Wie ist das, wenn man kurzfristig absagt oder solche Dinge. Und was auch wichtig ist zum Thema Schule, eben noch Infos über die eigene Schule meistens bereitgestellt werden. Man kann da auch nachfragen, also das ist überhaupt kein Problem. Aber die meisten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen erzählen von sich aus schon ein bisschen, wie sie arbeiten und wie sie vorgehen.
Ja, das ist ja auch total wichtig, ne, um abzustecken, ob das irgendwie zueinander passt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist natürlich der Punkt, der einfach noch wichtiger ist, ist die Sympathie. Und das wäre auch was, was ich euch extrem raten würde. Also dafür ist das Erstgespräch im Endeffekt auch da, dass man mal schaut, ist man sich überhaupt sympathisch, so auf beiden Seiten, aber vor allem noch wichtiger, sogar auf der Seite von Klienten, der Klientin, würde ich sagen. Wenn da die Chemie nicht stimmt, dann wird die Therapie nicht hilfreich sein oder zumindest nicht so hilfreich sein, wie sie sein könnte, weil die Beziehung ist die Basis für die ganze Therapie. Das ist noch viel wichtiger als bei einem Orthopäden oder einer Orthopädin oder so. Das sollte einfach im Fokus stehen, dass man wirklich schaut und auch wirklich ehrlich zu sich sein und auch wirklich zu sagen, hey, okay, das hat für mich jetzt nicht wirklich gepasst, da sehe ich keine gemeinsame Wellenlänge, und dann auch zu sagen, gut, dann mache ich es bei jemand anderem.
Ja, und total wichtig ist ja auch, dass man sich dann nicht dafür irgendwie schuldig fühlt, dem Therapeuten gegenüber, ja, ne? Dass man halt sagt, nee, das passt halt nicht. Also, dass man da irgendwie ganz ehrlich ist, weil für den Therapeuten ist es naja auch total wichtig, dass man irgendwie dieses Ziel, das Therapieziel erreicht. Und wenn es halt einfach nicht passt, dann wird es wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, das gezwungenermaßen aufrechtzuerhalten.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist so, dass es natürlich auch total schwierig ist, im Erstgespräch dann zu sagen, ja, ich glaube, die Sympathie stimmt nicht so ganz. Also manche Menschen schaffen das, für die ist das kein Problem, aber für viele andere ist das sehr schwierig. Und deshalb ist es auch so, dass die meisten Therapeuten und Therapeutinnen ganz einfach sagen, man soll jetzt mal drüber schlafen, man soll sich ein paar Tage Zeit nehmen. Und wenn man das so empfindet, dass es passt, dann kann man sich wieder melden und dann macht man sich weitere Termine aus. Und wenn nicht, dann gar nichts, dann muss man gar nichts machen. Also man muss dann auch meistens gar nicht mehr absagen, sondern es ist dann oft so, dass es einfach okay ist, es dabei zu belassen, um halt auch diesen Schritt ein bisschen zu erleichtern, weil das auch ein bisschen die Angst nimmt dann.
Ja, total wichtig auf jeden Fall. Ja, und wie ist es denn, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwie total die Hürde oder die Angst, wie du das eben schon gesagt hast, wenn man zum Beispiel auf einem kleinen Dorf wohnt, hier kennt mich ja jeder, die Leute könnten es mitbekommen. Also wie kann man denn den Menschen die Hürde nehmen, sich einen Therapeuten zu suchen und auch aktiv dann dort hinzugehen und auch dran zu bleiben? Also einfach diese große Angst, diesen Schritt zu wagen. Was hast du da für Tipps? Wie kann man damit umgehen?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich erst einmal damit auseinanderzusetzen, was Psychotherapie überhaupt ist. Ganz einfach, weil es da so viele falsche Vorstellungen und Klischees und alles Mögliche auch gibt, dass man meist ein sehr verzerrtes Bild von Therapie hat. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann hilft das meist schon sehr, weil man dann merkt, okay, so ist es gar nicht. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach schon ein ganz wichtiger Punkt. Und da stößt man dann auf solche Sachen auch, wie zum Beispiel, dass Psychotherapeuten, genau wie Ärzte, einer Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, das wird sich nicht im Dorf herumsprechen, zum Beispiel, weil die Person darf das einfach nichts von den Inhalten oder auch nicht, dass du überhaupt in Therapie bei ihr bist, zum Beispiel, erzählen. Es ist sogar so, dass wenn man sich auf der Straße begegnet, dass die meisten Therapeuten, Therapeutinnen nicht grüßen, sondern nur grüßen, wenn du zuerst grüßt. Weil vielleicht bist du ja mit jemandem unterwegs, der gar nicht weiß, dass du in Therapie bist und dass man dann quasi nicht aufläuft. Also das wird schon sehr ernst genommen und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man das nicht möchte, dann wird das auf jeden Fall total respektiert. Und was auch ganz wichtig ist, ist meiner Meinung nach, sich damit auseinanderzusetzen, woher diese Ängste kommen, dass man so Angst auch vor der Therapie hat oder dass auch die Hemmschwelle irgendwie so groß ist, weil manchmal sind es wirklich die Ängste vor der Therapie, aber manchmal sind das auch gar nicht die Ängste vor der Therapie, sondern eigentlich sind es die Ängste, sich mit seinen eigenen Denkverhaltensweisen, Problemen auseinanderzusetzen. Das ist dann ganz gut getarnt in sich selbst und man denkt sich, ja, nein, Therapie, ich weiß nicht, aber eigentlich ist es ein Vermeidungsverhalten, sich nicht seinen eigenen Ängsten stellen zu müssen. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, da hinzuschauen, meiner Meinung nach. Was ich einfach empfehlen würde, ist, sich immer die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist die Alternative dazu, wenn ich nicht in Therapie gehe? Weil die Alternative ist vermutlich, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und das ist die Frage, ob man das möchte. Wenn man schon überlegt, in Therapie zu gehen, dann verspürt man ja einen gewissen Leidensdruck. Und man überlegt ja nicht umsonst, sondern es passt was nicht und es geht einem nicht gut. Und man hat im Grunde nichts zu verlieren, selbst wenn es dann nicht passen sollte aus irgendeinem Grund. Ja, es ist nichts Verhautes, damit es einfach mal zu probieren. Und in den meisten Fällen hilft es, das wissen wir ja auch aus der Forschung. Es hilft wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich darauf einlässt. Und genau, deshalb kann auch eigentlich ziemlich wenig bis gar nichts passieren. Ich kenne das persönlich auch sehr gut, diese Ängste. Als ich meine ersten Erfahrungen mit der Psychotherapie gemacht habe, da war das auch sehr ähnlich. Also auch aus meinem Umfeld kamen da viele kritische Stimmen, sage ich jetzt mal, und viele Klischees, die da bedient wurden, so, ja, die Therapeutin will dich nur ausnehmen, finanziell und solche Dinge. Und bei der Ausbildung natürlich ist das nochmal ein Step mehr, das muss man sich vorstellen, wenn schon allein schon die Psychotherapie zu besuchen, so, ja, wenn es da schon so viele Vorurteile gibt, wie ist es dann, wenn man sagt, ja, man möchte selbst Psychotherapeutin oder Psychotherapeut werden, da gibt es natürlich dann nochmal wieder 10 andere Vorurteile, die dazukommen.
Ja.
Aber was ich einfach in diesem ganzen Prozess wahnsinnig gelernt habe, ist, das finde ich generell ganz wichtig, aber auch in der Psychotherapie, bilde immer deine eigene Meinung von Dingen. Und es geht um dich und es geht um deine psychische Gesundheit. Und das ist das Wichtigste im Endeffekt. Und lass dich da nicht zu sehr von anderen Meinungen beeinflussen. Es ist der erste Schritt, Verantwortung für dich zu übernehmen und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und allein schon die Entscheidung, in Psychotherapie zu gehen, das selbst zu entscheiden und sich selbst zu überwinden und diesen Mut aufzubringen, allein das kann schon eine heilende Wirkung haben. Auch dessen muss man sich bewusst sein. Und im Endeffekt hat niemand was davon, wenn es dir nicht gut geht.
Ja, genau. Ja, so ist es auf jeden Fall. Also es ist, ich habe schon das Gefühl, dass es schon weniger stigmatisiert wird heutzutage, allein dadurch, dass es in den Medien viel mehr präsent ist. Aber es ist, glaube ich, immer noch nicht so akzeptiert, zum Beispiel zu einem Psychotherapeuten zu gehen, wie vielleicht in den USA, wo das ja so, wo ja gefühlt jeder irgendwie einen Therapeuten hat. Und ich kann da auf jeden Fall auch nochmal meine eigene Erfahrung sagen. Also das mit dem auf der Straße grüßen finde ich total wichtig, weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, hat man tatsächlich Angst, der Person zu begegnen. Und vielleicht macht man es dann auch aus dem Grund schon gar nicht, dass man zur Therapie geht. Und bei mir war es damals sogar so, dass meine Therapeutin 2 Eingänge hatte. Also die für die neue Therapiesitzung ankam, sind in den Vordereingang reingegangen und die Person, die mit der Sitzung fertig war, ist im Hinterausgang rausgegangen und man hatte auch immer so ein Zeitfenster von 10 Minuten dazwischen, dass man sich auch auf gar keinen Fall begegnet ist, falls man sich dann vielleicht doch irgendwie vom Sehen kennt. Und das fand ich total die schöne Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, weil sie es total respektiert hat, dass man das einfach nur für sich macht und dass man da nicht in komische Situationen oder so gerät.
Ja. Ja, genau. Das ist auch eine sehr schöne Art und Weise, damit umzugehen.
Ja, total. Ja, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele Sachen erzählt und Tipps gegeben. Kannst du dann noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen ist? Also wir haben ja die Verhaltenstherapie zum Beispiel, die tiefenpsychologische fundierte Therapie. Also was sind so die gravierenden Unterschiede und welche Therapieart ist vielleicht auch für welche Person sinnvoll?
Ja, klar, gerne. Also grundsätzlich haben wir mal die tiefenpsychologische Schule. Die bezieht sich sehr stark auf vergangene Konflikte. Da geht es sehr viel darum, das Unbewusste an die Oberfläche zu bringen und auch aufzudecken. Da geht es auch sehr viel um die persönliche Biografie. Und was auch ganz wichtig ist, diese Schule, ich habe das ja vorher schon ganz kurz angeschnitten, hat eine sehr intensive Frequenz. Das bedeutet, dass man oft 3 bis 4 Mal die Woche in psychotherapeutische Behandlung geht. Es ist nicht immer so. Es gibt auch tiefenpsychologische Schulen, die sagen, gut, wir belassen es 2 einmal die Woche. Aber tendenziell ist es eine sehr intensive, sind sehr intensive Therapieeinheiten von der Frequenz her. Und sie dauern auch länger. Das ist der große Unterschied zur Verhaltenstherapie. Da geht es mehr ums Hier und Jetzt. Es geht mehr um die Verbesserung der Symptome, die jetzt gespürt werden, die jetzt wahrgenommen werden. Und im Fokus steht das Verhalten und die Wahrnehmung, die Gedanken, die Lebensumstände, die jetzt ein Thema sind, zu verändern. Dafür braucht man ein kürzeres Setting, sage ich jetzt einmal. Also das ist schneller, ja, wird schneller abgeschlossen. Ja, ist natürlich die Frage. Das eine, die tiefenpsychologischen Richtungen sind halt eben viel intensiver und gehen auch viel tiefer meist in die Vergangenheit rein. Die Verhaltenstherapie hilft akut meistens stärker. Also es gibt für alles Vor- und Nachteile sozusagen. Das kommt auch ganz stark auf die eigene Persönlichkeit an und auch auf die finanziellen Rahmenbedingungen. Das muss man auch dazu sagen, weil einfach eine tiefenpsychologische Therapie meist kostenintensiver ist, wenn man es nicht voll finanziert bekommt, natürlich. Es gibt aber auch eine weitere Schule, und zwar die systemische Psychotherapie. Die wurde jetzt gerade in Deutschland auch anerkannt von der Krankenkasse. In Österreich ist es schon eine Zeit so. Die betrachtet psychische Störungen nicht als individuelles Problem, sondern als das Ergebnis von gewissen Kommunikations- und Verhaltensmustern innerhalb des Systems, also zum Beispiel der Familie oder wer auch immer in diesem System halt präsent ist. Und deshalb werden Beziehungs- und Interaktionsmuster versucht zu verändern. Und die Schule arbeitet sehr ressourcenorientiert. Ist vom Setting her und so auch eher so wie die Verhaltenstherapie. Also es ist auch eher einmal die Woche ungefähr und braucht auch meistens eher ein bisschen kürzer. Und die humanistische Richtung, die ist in Deutschland noch nicht von der psychotherapeutischen, ist noch nicht von der Krankenkasse anerkannt, in Österreich schon. Da nur ganz kurz vielleicht, da geht es auch mehr ums Hier und Jetzt. Es geht sehr stark um die persönliche Entwicklung, ums persönliche Wachstum, um die eigene Persönlichkeit. Und der Fokus liegt da auch auf der zwischenmenschlichen Beziehung, auf der Ebene zwischen Therapeut oder Therapeutin und Klient und Klientin. Für wen was sinnvoll ist, ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde da wirklich sagen, der wichtigste Punkt in der Entscheidung sollte die Sympathie sein. Das ist wirklich, also wenn die Sympathie und die Beziehung passt, dann jede Schule hilft, jede Schule wirkt. Man kann das nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es vor allem die Sympathie und die Beziehung einfach ist, die dann auch wirklich heilt. Und das wissen wir auch aus der Forschung, dass man nicht sagen kann, für den Persönlichkeitstypen gibt es die und die Schule, sondern dass es einfach auf die persönliche Beziehung ankommt.
Ja, total. Also es ist sehr individuell auch einfach.
Genau.
Ja, mich würde natürlich noch interessieren, jetzt neben den verschiedenen Formen der Therapie, gibt es denn noch Hilfsmittel, die parallel auch zur Therapie angewandt werden, also Techniken oder Medikamente, die dazu noch verabreicht werden, die vielleicht auch förderlich sein könnten oder Atemübungen, also all solche Sachen. Was würdest du da empfehlen oder was gibt es da?
Ja, gibt es auf jeden Fall natürlich eine Menge. Ganz wichtig sind auf jeden Fall Psychopharmaka. Wobei das natürlich ein Thema ist, bei dem man ganz vorsichtig sein muss. Also die werden ja auch nicht von der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten verschrieben, sondern von einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Und auch da wird natürlich immer sehr individuell ganz gezielt geschaut, macht das jetzt Sinn, hilft das bei der und der Diagnose. Also da muss man auch ganz vorsichtig damit umgehen. Kann aber auf jeden Fall in sehr vielen Fällen sehr hilfreich sein, begleitend zur Therapie. Es ist oft sinnvoll, eine Kombination aus Medikamenten und Therapie. Aber manchmal reicht auch Therapie alleine. Und es gibt natürlich auch sehr viele Hausübungen sozusagen. Es kommt auch ein bisschen auf die Richtung an. Also zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, da gibt man ganz gern Hausübungen, die man dann einfach über die Woche hin selbst machen kann, sich beobachten, irgendwas reflektieren, irgendwas aufschreiben oder so. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und da gibt es dann auch konkrete Anleitungen oder Übungen, wie zum Beispiel Muskelentspannungsverfahren oder so, die halt individuell auf das Problem der Person abgestimmt sind. Also natürlich, ich würde auch empfehlen, es ist immer gut, neben der Therapie sich selbst auch mit dem zu beschäftigen, da zu reflektieren, Bücher zu lesen, Apps zu nutzen, alles, was es halt so gibt in die Richtung. Aber man muss halt wirklich sehr aufpassen, weil der Markt ist einfach ziemlich überschwemmt. Man muss wirklich aufpassen, von wem sind diese Tipps, wie genau gehen die auf mein Problem ein und so weiter. Also das immer auch mit Achtung ein bisschen genießen, diese Vielfalt, die es da gibt, auch in Literatur und Angeboten im Internet. Aber auf jeden Fall kann das sinnvoll sein, sich da auch selbst ergänzend zur Therapie mit Dingen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen oder auch irgendwelche Coachings oder Workshops oder was auch immer irgendwie in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist halt nur immer zu sehen, dass es halt niemals so individuell sein kann wie in der Psychotherapie und dass es halt ergänzend genutzt wird und halt nicht ausschließlich, wenn man halt wirklich einen großen Leidensdruck verspürt.
Ja, es gibt ja wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr viel an Büchern, an Coachings, an Online-Kursen. Du hattest eben nochmal das Thema Coaching angesprochen. Was ist denn da wohl der Unterschied? Also warum sollte ich mich für eine Therapie entscheiden und nicht für ein Coaching?
Ja, das Problem unter Anführungszeichen mit Coaching ist halt, dass man dafür keine Ausbildung braucht. Also man kann eine Coaching-Ausbildung machen, die ist aber auch viel, viel weniger umfangreich als die Psychotherapie-Ausbildung. Aber man muss nicht. Also theoretisch kann sich jeder einfach als Coach selbstständig machen. In Österreich ist es ein bisschen komplizierter, aber egal, ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Wichtig ist nur, in den meisten Coaching-Ausbildungen geht es sehr wenig um psychosoziales Leid, es geht sehr wenig um seelische Krankheiten und so. Also Coaching kann sehr, sehr hilfreich sein bei gewissen bestimmten Problematiken oder Unterstützungen, die man sich erwünscht. Aber bei allem, was wirklich wo es um mentale Krankheit geht und seelisches Leid, da reicht Coaching einfach nicht. Beziehungsweise kann natürlich schon in individuellen Fällen reichen, aber es ist halt sehr schwierig. Man muss halt einfach bedenken, dass man halt zu einer Person geht, die sich da nicht so gut auskennen kann, auch wenn sie ihre Arbeit gut macht. Und das ist halt, würde ich jetzt jemals zu einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin gehen, die das nicht studiert hat, schwierig. Da würde man wahrscheinlich schneller auf Widerstand stoßen als in dem Bereich. Also ja, ich finde, man muss sich immer ganz genau anschauen, was ist sein Problem. Es gibt viele, viele Probleme oder Dinge, die man verändern möchte. So, wie kann ich eine gute Routine in mein Leben etablieren? Und da hole ich mir dann einen Coach, mit dem erarbeite ich das oder so. Kann super sinnvoll sein. Auch ergänzend zur Therapie. Aber wenn ich wirklich, wirklich merke, mir geht's schlecht, ich habe Panikattacken, ich habe Depressionen, ich habe Zwänge oder so, dann bitte, bitte unbedingt zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin gehen und nicht irgendjemanden einfach im Internet auf Instagram oder so suchen und sagen, gut, da investiere ich jetzt mein Geld. Weil man muss ja auch ehrlich sagen, es ist viel Geld. Man investiert da viel Geld. Ja. Und da sollte man sich schon auch gut überlegen, wie man das Geld am besten sinnvoll für sich investiert.
Ja, total wichtig, dass du das auch nochmal kurz erklärt hast. Also Coaching ist ja schon mehr diese Hilfe zur Selbsthilfe und ja, geht halt einfach nicht so in diese Tiefe und auch nicht in diese mentale Gesundheit so tief rein. Also um das nochmal klarzustellen, dass es wirklich nochmal ein großer Unterschied ist. Mhm. Was möchtest du denn unseren Zuhörern vielleicht noch gerne so zum Abschluss auf dem Weg mitgeben als Tipp oder ein Leitsatz oder irgendwas, was dich so durch dein Leben begleitet oder was du vielleicht auch manchmal in den Therapien oder so gerne teilst?
Ja, ich glaube, was mir jetzt noch ganz wichtig wäre, zum Abschluss zu sagen, ist einfach, dass es wahnsinnig viel Mut kostet, sich für eine psychotherapeutische Behandlung zu entscheiden und dass man sich da selbst auch die Zeit und den Raum geben soll, den man braucht, um so eine Entscheidung zu treffen, nachzufragen, sich zu informieren. Wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr natürlich auch mir einfach gern schreiben auf Instagram oder mich kontaktieren. Aber es ist es wirklich wert, diese Angst zu überwinden und diesen Mut aufzubringen, auch wenn das wirklich schwer ist. Und ich hoffe, ich konnte euch dazu ein bisschen animieren auch. Und so eine Entscheidung kann wirklich das Leben verändern. Und das kann es wirklich. Das ist kein abgedroschener Coaching-Spruch in dem Fall, weil Psychotherapie sehr nachhaltig wirkt, sehr langfristig wirkt und Leid wirklich verringern kann. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, was es eigentlich bewirken kann und was auch wirklich das Einmalige ist an einer Psychotherapie im Gegensatz zu einem Coaching zum Beispiel.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also bei mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viele Prozesse in Gang gebracht. Und anschließend nach der Therapie, die ich auch dann abgeschlossen habe, mich weiter damit auseinanderzusetzen, um auch viel zu lesen, um mich viel anzugucken, um mich zu informieren. Und es war auf jeden Fall ein ganz großer Game Changer. Also es war das Beste, was ich je gemacht habe und entschieden habe. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen.
Schön, ja.
Du hast gerade ja auch noch gesagt, du bist bei Instagram zu finden. Ja, wie heißt du denn dort, damit die Leute dich auch kontaktieren können, wenn sie mehr von dir wissen wollen oder dich erreichen wollen?
Mein Name auf Instagram ist Peace Starts With You. Und ihr könnt mir wirklich gern immer eine Nachricht schreiben, egal was es ist, wenn ihr überlegt oder was, wenn ihr denkt, ab oder welche Schule oder wie auch immer oder wie funktioniert das nochmal, könnt ihr mir auf jeden Fall gern immer schreiben. Ich werde mir Zeit nehmen und euch antworten. Ja, und freue mich auch von euch zu hören.
Ja, schön. Ja, super. Ich würde das natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Und ja, liebe Miriam, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen und ich danke dir ganz herzlich für die vielen wertvollen Tipps, die du mit uns geteilt hast und dein Wissen, was du uns bereitgestellt hast. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und ja, dass den Zuhörern die Folge gefallen hat und sie auch für sich und ihre eigene Entscheidung nochmal viel mitnehmen konnten.
Ja, danke dir auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bald mal wieder hören und was gemeinsam zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Und ja, ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke, liebe Miriam.
Sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.